Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Dr. Iris Felicitas Koller. Sie ist Gründungspartnerin der Kanzlei Wiesener Koller, Fachanwältin für Medizinrecht, Lehrbeauftragte der TH Deggendorf und der Geschäftsführerin der Hessischen Berglandklinik Koller in Bad Endbach. Mit ihr sprechen wir heute über das Thema Praxisübergaben. Liebe Frau Koller, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Heute sprechen wir über Praxisübergaben. Auch ein ganz spannendes Thema. Jeder Arzt muss sich ja irgendwann mit der Nachfolgeregelung beschäftigen. Und eine Praxisübergabe ist tatsächlich etwas komplizierter als ein Verkauf eines Unternehmens, wenn ich da richtig liege. Welche rechtlichen Anforderungen müssen denn gegeben sein, um eine Praxis ordnungsgerecht zu verkaufen?
Ja, also das Thema Praxisübergabe ist in der Tat sehr, sehr praxisrelevant, denn letztendlich will ja jeder Arzt irgendwann mal seine Praxis bestmöglich verkaufen, an seinen Wunschkandidaten übergeben. Also es betrifft ja auch alle Fachgruppen. Insofern ist es wirklich ein wichtiges Thema. Es ist nicht ganz so leicht. Man muss ja das frühzeitig planen, denn das dauert auch. Also es ist ein formelles Verfahren. Formell deswegen, weil die Vertragsarztzulassung eben eine öffentlich-rechtliche Berechtigung darstellt. Und daneben braucht man ja noch einen privatrechtlichen Vertrag. Also sozusagen den Kaufvertrag. Also das sind zwei Schienen, die durchgekämpft werden müssen sozusagen, und das kann etwas dauern. Also von daher sollte man sich von vornherein so 6 bis 9 Monate schon Zeit lassen, damit das auch wirklich in die richtige Richtung geht. Das Verfahren ist etwas komplex. Also zunächst muss erstmal der Zulassungsausschuss entscheiden, ob denn überhaupt das Nachbesetzungsverfahren auf Antrag durchgeführt werden soll. Könnte sein, dass die Praxis, zum Beispiel wenn sie sehr hohen Privatanteil hat an, also Privatpatienten, und deswegen sehr unterdurchschnittliche Fallzahlen hat, die Versorgungssituation sehr, sehr überversorgt ist, die Region. Also da könnte dann der Zulassungsausschuss tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, dass er den Sitz gar nicht mehr, nicht mehr aktiviert sozusagen, und dass der Sitz eingezogen wird. Also das ist schon mal die erste Hürde, die man gehen muss, ob denn überhaupt dieses Nachbesetzungsverfahren in Gang gesetzt wird.
Okay, und nach dem Zulassungsausschusses bis zum Ausschreibung- und Verkaufsverfahren, wie funktioniert dann der weitere Schritt?
Ja, also wenn also der Zulassungsausschuss tatsächlich zu dem Ergebnis kommt, okay, die Praxis soll fortgeführt werden, der Sitz wird ausgeschrieben, dann geht es tatsächlich in dieses Nachbesetzungsverfahren über. Dann wird also ohne weiteren Antrag wird dann der Sitz durch die Kassenärztliche Vereinigung ausgeschrieben, und dann kann sich also jeder Bewerber darauf bewerben. Und das ist natürlich dann ganz interessant, weil es kommen dann ganz viele Bewerber, also gerade wenn man sagt in der Münchner Innenstadt auf einen Gynäkologensitz oder was, da bewerben sich natürlich schon sehr, sehr viele. Jetzt hat aber der Abgeber ja in der Regel schon einen privatrechtlichen Vertrag mit seinem Wunschkandidaten geschlossen, und das ist eben immer so diese Schwierigkeit, die hierbei besteht, weil sich natürlich auch fremde Bewerber darauf bewerben, dürfen sie auch, und dann wird das Verfahren in Gang gesetzt, dann wird also auch diese Praxis ausgeschrieben. In Bayern, im Bayerischen Staatsanzeiger, am ersten Freitag im Monat wird das dann ausgeschrieben, und dann können sich eben die Bewerber innerhalb einer bestimmten Frist bewerben. Und diese Liste, diese Bewerberliste bekommt dann der Abgeber. Und innerhalb von 10 Tagen muss er sich dann mit jedem einzelnen Bewerber auch auseinandersetzen und Kontakt aufnehmen und bestenfalls alle anderen Bewerber halt dazu bringen, dass sie die Bewerbung zurücknehmen, damit nur mehr der Wunschkandidat übrig bleibt. Und dann kommt es zu einer Ausschusssitzung. Und in dieser Ausschusssitzung ist es natürlich dann spannend, wie viele Bewerber letztendlich nur übrig geblieben sind. Wenn nur mehr der Wunschkandidat ist, dann ist es einfach. Aber wenn noch mehrere zur Verfügung stehen, dann muss der Zulassungsausschuss nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, wer den Zuschlag bekommt. Und da spielen natürlich verschiedene Kriterien mit rein. Es könnte zum Beispiel ein Angehöriger des Abgebers der Nachfolger sein, dann ist das ein privilegierter Tatbestand. Also das fällt dann alles ins Gewicht, und auch die berufliche Eignung, die Dauer der ärztlichen Tätigkeit oder, was auch ganz wichtig ist, ob der Nachfolger mit dem Praxisabgeber vorher schon zusammengearbeitet hat. Könnte ja sein, dass er schon Angestellter war in der abgebenden Praxis oder vielleicht in einer Gemeinschaftspraxis zusammengearbeitet hat, dann würde das positiv in diese Ermessensentscheidung einfließen. Und deswegen ist es also wichtig, dass man im Vorfeld sich überlegt, wie kann ich so einen privilegierten Tatbestand schaffen? Denn dieser privilegierte Tatbestand ist auch wichtig für die erste Stufe schon, wenn es überhaupt um die Frage geht, ob die Praxis nachbesetzt werden kann, weil da zählen auch diese privilegierten Tatbestände. Und deswegen ist es ganz wichtig von der Taktik her, dass man so einen privilegierten Tatbestand sozusagen schafft, damit man auch in dieser Ermessensentscheidung dann gute Karten hat, dass auch der Wunschkandidat tatsächlich den Zuschlag bekommt. Also man kann natürlich dann ein Angestelltenverhältnis schon rechtzeitig vorher planen. Wenn das jetzt ein überversorgtes Gebiet ist, dann geht man zum Beispiel über das Jobsharing. Also da gibt es dann schon taktische Maßnahmen, die man ergreifen kann, damit man dann wirklich alle möglichen Optionen ausschöpft, damit man dann bei dieser Ermessensentscheidung tatsächlich auch den Zuschlag an den Wunschnachfolger erhoffen kann.
Also einfach den Wunschkandidat wählen, auswählen, das funktioniert so nicht. Was muss denn dann nochmal genau beachtet werden bei den Taktiken? Was muss da angewandt werden? Haben Sie das eben schon so ausgeführt oder gibt es da noch zusätzlich was zu sagen, damit es eben keine Komplikationen beim Verfahrensausschuss oder beim Verkaufsprozess kommt?
Ja, also bei diesen Fällen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich rechtzeitig um professionelle Hilfe sucht. Dass man wirklich mal die Praxisstruktur, dass man sich das anschaut. Vielleicht ist es ja eine Gemeinschaftspraxis, dann gibt es schon wieder die Besonderheit, dass die verbleibenden Gemeinschaftspraxispartner auch ein Stimmrecht haben. Die haben dann auch ein Mitspracherecht. Also das fällt zum Beispiel auch bei der Ermessensentscheidung ins Gewicht. Dann könnte man untersuchen, ja, war der schon angestellt in der Praxis? Wenn nicht, sollte man das vielleicht im Vorfeld schon in die Gänge setzen, dass man sagt, ja, also der soll jetzt noch mal ein paar Jahre als Jobsharing-Angestellter arbeiten, damit man dann wirklich, also bei 3 Jahren ist dann so die Grenze, wo man sagt, dann ist ein privilegierter Tatbestand geschaffen. Man muss ja die Region anschauen, wenn das sehr überversorgt ist, da muss man besonders aufpassen. Oder wenn natürlich auch viele Bewerber sind, man sollte also auch das Gespräch mit den Zulassungsausschüssen und mit den kassenärztlichen Vereinigungen im Vorfeld suchen, dass man einfach ein bisschen ein Gefühl entwickelt, wie ist überhaupt die Versorgungslandschaft. Und wenn ich dann weiß, dass sich grundsätzlich in dieser Region auf die Sitze 25 Bewerber bewerben, dann muss ich schon schauen, dass das im Vorfeld hieb- und stichfest ist und ich eine entsprechende Taktik mir durchdenke, damit man hinterher bei der Ermessensentscheidung durch den Zulassungsausschuss keine bösen Überraschungen erfährt.
Also ein bisschen hat man schon die Chance, das zu führen doch, und zu leiten, aber es muss definitiv vorbereitet sein.
Ja.
Jetzt ist es ja auch so, dass immer mehr Investoren sich in diesen Markt bewegen und sich auf den Markt, also Einzug halten und das Marktgeschehen inzwischen auch bestimmen. Wie sehen Sie denn die Rolle dieser Investoren und dieser Richtung?
Ja, das ist momentan, Sie sprechen genau das richtige Thema an. Das ist momentan also das Thema, also gerade auch bei den Kammern, bei den Landesärztekammern, bei den kassenärztlichen Vereinigungen. Also das ist gerade so ein bisschen rotes Tuch, diese Investoren-Thematik. Aber man muss natürlich auf der einen Seite sagen, es ist gesetzlich vorgegeben, das ist ja nichts Illegales. Also von daher ist es ja grundsätzlich alles legal und entspricht den Gesetzen. Auf der anderen Seite befürchtet man natürlich hier mit der zunehmenden Kommerzialisierung des Gesundheitswesens, dass halt die Unabhängigkeit der medizinischen Entscheidung in Gefahr wäre, weil eben die Kapitalinteressen zu sehr im Vordergrund stehen, dass die Freiberuflichkeit in Gefahr wäre, weil wenn ein Investor so ein MVZ oder eine Praxis übernimmt, dann werden die Ärzte, die vormals selbstständig waren, in der Regel dann angestellt und von daher geht also die Freiberuflichkeit möglicherweise verloren, also oder die Unabhängigkeit, die freie Arztwahl, also man sieht da schon sehr viele Kritikpunkte, die in diese Richtung gehen, aber auf der anderen Seite muss man eben sagen, das Gesetz gibt's her. Und es ist, man muss einmal von den jeweiligen Investoren sich genau einfach anschauen, wer das ist. Es gibt Gold solche und es gibt solche und man kann das also tatsächlich nicht jetzt verallgemeinern. Es wird auch ein bisschen mehr Transparenz gefordert, dass man einfach genau weiß, wer steckt wirklich hinter den Investoren. Also ich denke mal, Wettbewerb wird es in Zukunft immer geben, aber der Gesetzgeber ist hier jetzt an dieser Stelle wirklich gefordert, eine gesunde Wettbewerbsordnung festzulegen, die allen Beteiligten irgendwo angenehm erscheint. Also von daher denke ich mal, das wird ein großes Thema in den nächsten Monaten und Jahren werden. Bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Für niederlassungswillige junge Ärzte ist es natürlich momentan etwas schwieriger geworden, weil mit den Preisen, die natürlich von den Investoren bezahlt werden, können also junge Ärzte nicht mithalten. Aber wie gesagt, es gibt immer Lösungen und es gibt gute Investoren, es gibt andere Investoren. Also von daher, man muss das wirklich immer so ein bisschen differenziert sehen. Aber ein gesunder Wettbewerb ist auf jeden Fall gut und es wird es auch weiterhin geben.
Ja, sehr spannend erzählt. Vielen Dank für Ihr Dasein, für Ihr Kommen und ich freue mich aufs nächste Mal.
Dankeschön, ich freue mich auch. Vielen herzlichen Dank. Wiedersehen.